Hast du dir schon mal überlegt, wozu dein Leben gut ist, beziehungsweise was du in deinem Leben willst bewirken? Was soll rauskommen sein, wenn es vorbei ist? Oder an was sollte man sich erinnern, wenn man sich an dich erinnert? Ich glaube, dass viele von uns, vielleicht eher die Älteren wie die Jüngeren, sich Gedanken über diese Frage schon mal gemacht haben. Wenn man eben die erste Hälfte vom Leben so ein bisschen hinter sich hat, statistisch, dass man sich dann eher mal solche Gedanken machen. Aber ich glaube auch, dass wir Jüngere, ich zähle mich zu den Jüngeren, Gedanken über diese Frage machen, dass jeder von uns will, dass irgendwo Spuren, dass mein Leben Spuren hinterlässt. Dass man ihm kann sagen kann, mein Leben hat etwas gebracht. Ich habe vielleicht nicht viel, aber ich habe ein bisschen auf dieser Welt können verändern. Mein Leben war nicht umsonst. Ich weiss aus den Zeiten, wo ich in der Heilsame war, in diesen Gemeinden immer mal die Frage aufgekommen ist, gerade in einem kleinen Gemeinde, in einem kleinen Dorf, warum sind wir da? Was ist unser Auftrag? Was können wir, was wollen wir verändern? Wo sind wir wirksam? Was bringt es, wenn wir als kleine Gemeinde da im Ort am Wirken sind? Und ich denke, das ist eine Frage, die bei jedem Einzelnen, nicht als Gemeinde, sondern ganz persönlich bei mir anfängt, und wichtig ist quasi die Kernfrage von dem Ganzen, was macht mein Leben als Christ aus? Der Kern von der biblischen Botschaft ist die Liebe von Gott. Ich denke, da sind wir uns einig. Seine Liebe, sein Weg zur Rettung, zum ewigen Leben. Liebe, die in unserem Leben und damit auch in unserem Umfeld Geschichte wird schreiben. Ich möchte uns den Bibeltext lesen aus dem Johannes 21, die Verse 15 bis 22. Ich habe sie nicht auf der Folie das mal. Als sie nun gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Jona, liebst du mich? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Und er sagte zum dritten Mal zu ihm: Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Und als er das gesagt hatte, sagte er zu ihm: Folge mir nach. Jesus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich verrät? Als Petrus ihn sah, sagte er zu Jesus: Herr, und was ist mit ihm? Jesus sagte zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich möchte beten. Lieber Heiland Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort dürfen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort mit dem Heiligen Geist uns aufschliessen. Ohne dich können wir nichts machen. Amen. Die äußere Situation, wo die Jünger waren, hätte eigentlich nicht schöner können sein. Jesus ist auferstanden, ein paar Tage später, sie sind am See, sie haben reichlich Fisch gefangen und sie jetzt einfach am Zmörgeln. Sie sind damals aus dem Boot ausgestiegen und haben einfach ja, ihre Augen nicht traut, wo Jesus am Ufer gewartet hat und wirklich ihnen den Fisch gegrillt hat, wie es heisst. Sie haben geniessen. Und nach dem Morgen so einen kleinen Verdauungsspaziergang können machen, also so stelle ich mir das etwa vor, Jesus und Petrus miteinander unterwegs, vielleicht schweigend ein bisschen nebeneinander am Laufen, vielleicht ein bisschen Smalltalk, keine Ahnung was. Es ist vielleicht die erste Gelegenheit, wo die beiden mal wieder das zweite allein unterwegs hätten können sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Petrus ein bisschen mulmig zumut war. Er hat ja gewusst, dass er Jesus verraten hat, dass er versagt hat. Hat Jesus überhaupt noch irgendetwas von ihm wissen? Hat Jesus ihn überhaupt noch als Nachfolger haben? Hat Jesus überhaupt noch ein Interesse an dem Versager Petrus? Jesus hat, wir wissen das, und Jesus fängt an und hat sich vielleicht überlegt, ich will mit dem Mann Geschichte schreiben. Sie sind unterwegs, vielleicht in einer Stille, und die Frage, wo dem Simon weh tun muss. Simon, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als sonst irgendjemand da? Was für eine Frage. Und wieso sagt er plötzlich Simon Petrus und nicht einfach nur Petrus, wie er sonst vielleicht auch schon gesagt hat? Petrus, das ist der Fels. So den Namen hat Jesus ihm ja gegeben. Und mit Petrus hätte er sich selber gern rufen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr in Familie oder Beziehungen oder wie auch immer, dass ihr auch, man hat einen Namen, man hat vielleicht einen Übernamen, aber wenn es ernst wird, dann wird gerufen Rolf Schuwer oder wie auch immer. Dann wird der Name genannt, wo in der Idee steht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Ansprache von Jesus mit dem vollen Namen gleich auch in Liebe geschehen ist und nicht irgendwie so einen erhobenen Zeigefinger in seiner Stimme zu hören war. Johannes berichtet zweimal davon, dass Petrus mit dem vollen Namen angesprochen worden ist, Simon Petrus. Jesus hat ihn ganz am Anfang so genannt, als sie sich das erste Mal begegnet sind. Und damals ist Petrus von einer wichtigen Entscheidung gestanden. Er hätte entweder können sagen, ich bleibe bei meinem Netz, bei meinem Fisch am See. Oder er hätte können sagen, ja, ich lasse alles liegen und ich folge dem Jesus nach. Und er ist mit Jesus gegangen, wir wissen das. Ich glaube, dass die Anrede, die Jesus hier wieder verwendet, eine Ermutigung hätte sein sollen. Vielleicht wie eine Aufforderung an Petrus, du dich nochmal ganz neu, ganz grundlegend dazu entscheiden, mir nachher zu folgen. Und dann der Satz dazu. Hast du mich mehr lieb als irgendjemand sonst da? Ich weiss nicht, wie ihr denkt, aber ich kann mir vorstellen, das muss wie ein Stich ins Herz gewesen sein in dem Moment. Petrus, der für sich weiss, ich liebe Jesus über alles. Die Frage, hast du mich lieb mehr als sonst irgendjemand da? Das muss wehtun haben. Das ist eine Frage, die schmerzend war. Aber eine Frage, die Jesus in seiner Liebe gestellt hat. Und ich möchte das so, ja, versuchen, ein bisschen in Funktionen zu unterteilen. Das erste von der ist, die Liebe von Jesus räumt auf. Sie räumt auf mit allem. Mit Vergangenheit. Von jedem Einzelnen. Vielleicht hat Petrus sich gefragt, zweifelt Jesus meine Liebe an? Und dann die Frage, ob noch mehr Liebe zu Jesus ist, als sonst irgendjemand, der da oben ist. Ist das nicht irgendwie sogar eine Abstufung, Herabstufung von anderen Jüngern gewesen? Jesus hat doch selber damals protestiert, wo sich zwei Jünger über die anderen wollten stellen, wo sie gesagt haben, wer von uns ist links und rechts neben dir? Und dann hat Jesus doch gesagt, wer von euch groß sein will, der soll dem anderen ein Diener sein. Würde die anderen Jünger nicht entschieden ihm widersprechen und sagen, wieso hast du Jesus mehr lieb als mir? Wir lieben Jesus alle. Ich glaube, eine Erklärung findet mir im Lukas 7. Dort spricht Jesus mit dem Pharisäer. Und er hat sich beschwert, dass Jesus sich mit einer Prostituierten abgegeben hat. Sie hat die Füße von Jesus mit kostbarem Öl gesalbt. Und Pharisäer, der eigentliche Gastgeber war am Abend, hat nur das Nötigste für ihn aufgetischt. Und Jesus erklärt im Vers 47, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wem also viel vergeben ist, kann Jesus mehr lieben als sonst jemand? Vielleicht. Denn vielleicht weiss der Mensch Vergebung ganz anders zu schätzen. Als jemand, der nur Kleinkram verbrochen hat. Jesus versucht das in einem anderen Gleichnis ein bisschen zu illustrieren. Da ist einer, der Geld verleiht und da sind zwei Männer. Beide haben Schulden. Der eine 500 Franken, der andere 5 Franken. Ungefähr. Beide tut er die Schulden erlassen. Und er fragt, wer von beiden hat jetzt mehr Freude darüber? Wer ist dem Geldverleiher mehr dankbar? Ich meine, es ist klar. Der 500 Franken Gewinn gemacht hat quasi, ist dankbarer als jemand, der 5 Franken Gewinn gemacht hat. Und vielleicht ist so die Frage auch an Petrus zu verstehen. Petrus hat in der Jüngerschaft so etwas wie eine Leiterrolle inne gehabt. Und er hat sich in der Nacht bis auf die Knochen blamiert. Er hat gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Triumphierend hat er voran Jesus versprochen, ich gang mit dir bis in den Tod. Ich bleibe an deiner Seite. Und er hat versagt. Wie darauf passt, Versager doch als Name besser als Fels, oder? Simon, Sohn des Johannes, hast du mich mehr lieb als die anderen hier? Ich glaube nicht, dass es ein Vorwurf von Jesus war, sondern vielmehr eine ganz herzliche Einladung. Ich bin da. Du hast selber gemerkt, dass dein Verhalten nicht in der Ordnung war. Aber ich will dir gern vergeben. Und ich will einen neuen Anfang mit dir machen. Menschen, die mit Schuld nicht fertig werden, die tief belastet sind, sind bei Jesus willkommen. Abzuladen. Neu anzufahren. Petrus tut antworten. Der siegreiche Ton in seiner Stimme ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Ist vielleicht ein Grossmaul gewesen und ist vielleicht ein bisschen kleinlaut geworden. Ja, Herr, ich habe dich lieb. Er hat sich ihm zugewendet, hat sich vielleicht innerlich überlegt, ist ja gar nicht so schwierig gewesen. Wir gehen wieder ein bisschen laufen. Und dann beim Laufen wieder die Frage, Simon, Petrus, hast du mich lieb? Jesus, das haben wir doch gerade geklärt. Er ist doch plötzlich nicht schwerhörig geworden. Hat er bei so einem wichtigen Gespräch nicht gehört, was ich gesagt habe? Doch, das hat Jesus sicher. Aber er wird, ich habe es gesagt, aufräumen. Seine Liebe räumt auf in unserem Leben. Jesus wird quasi so etwas wie eine tiefe Behandlung, eine Wurzelbehandlung ausführen bei ihm. Denn nach der zögerlichen Antwort fragt Jesus noch das drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit der anfänglichen Erleichterung vorbei war. Dass er vielleicht sogar hätte müssen grennen, dass Jesus ihn ein drittes Mal fragt. Und vielleicht hätte er in dem Moment der Hahn so deutlich nochmal krähen gehört, dass ihm das Trommelfell geplatzt ist. Oder fast geplatzt ist. Das Krähen, das ihm damals bewusst gemacht hat, dass er versagt hat. Wo ihm bewusst gemacht hat, ich habe Jesus verleugnet. Und so wie es Kükeriki vom Gockel, ist jetzt das Schuldgefühl zurückgekommen zu ihm. Was soll er auf die Frage jetzt beim dritten Mal antworten? Und vielleicht ist vor seinem inneren Auge die Geschichte von dieser Nacht, vor seinem Auge die Nacht wie ein Film abgelaufen. All die Momente, vielleicht auch all das, was in den 3 Jahren vorher war, was schön war. Und dann das Versagen am Ende. Und Petrus kann nicht anders, er muss doch wieder mit Ja antworten. Vielleicht auch: Herr, ich weiß, ich habe missbar, aber ich kann nicht anders, ich liebe dich. Gerade durch die Sache, die ich verbockt habe, habe ich erkannt, wie fest ich dich lieb habe, Jesus. Ich meine, vielleicht kennen wir das auch. Wir haben Sachen verbockt. Schuldgefühl durch die Buße bei dem Menschen und auch bei Jesus. Und es passiert es vielleicht nochmal wieder eins. Wir verbocken genau das Gleiche, das zweite, das dritte Mal. Und jedes zweite, dritte Mal hat Jesus auch Liebe für uns und sagt: Komm zu mir. Wir wissen und wir sagen selber auch: Herr, du weißt, dass es mir leid tut und du weißt, ich habe es wirklich nicht wollen tun. Vergisst du mir? Ich weiß, ich bin schuldig geworden, aber ich werde wieder zurückkommen zu dir. Ich werde bei dir bleiben. Ich werde um Vergebung bitten. Jesus hat Liebe, wo Geschichte schreibt. Mit jedem einzelnen von uns. Liebe räumt auf. Liebe räumt auf mit der Vergangenheit. Und das tut manchmal weh. Es hat dem Petrus wehtun, dass er vielleicht der Schmerz ist nötig gewesen. Und er ist so unglaublich befreiend gewesen. Jesus wird von unserer Schuld befreien, egal ob es eine Kleinigkeit oder eine grosse Schuld ist, die uns belastet. Jesus wird aufräumen, wird befreien. Die Liebe, die aufräumt, ist aber nicht alles, was Jesus für uns hat. Denn es geht weiter. Quasi geht es nach dem Aufräumen eigentlich erst richtig los. Er wird aufbauen. Das Aufräumen ist quasi wie ein Fundament. Und wir wissen, wenn man das Haus baut, wenn das Fundament nicht verhält, dann kann man machen, was man hat. Es geht nicht auf. Petrus hat einen Auftrag bekommen, einen mutmachenden Auftrag. Ein aufbauender Auftrag. Und ich glaube, dass die Liebe von Jesus eben aufräumt und dann aufbaut. Sie baut einen Dienst auf zum Beispiel. Ein Auftrag, der 2 Bedeutungen hat. Die Aufgabe und zum anderen Vergebung. Wir dürfen die Vergebung in Anspruch nehmen und den Auftrag, den Jesus uns gibt, ausführen. Jesus hat dem Petrus vergeben, indem er ihm einen Auftrag erteilt hat. Deine Schuld ist dir vergeben. Ich traue dir zu, dass du meine Schafe, meine Lämmli kannst weiden. Und diesen Auftrag erteile ich dir damit. Petrus hat die Liebe von Jesus erkannt, aber Jesus hat auch die Liebe von Petrus ganz neu erkannt. Und er hat ihm einen Auftrag gegeben und hat ihm vertraut. Gott weiß ganz genau, was er mit jedem Einzelnen von uns hat. Quasi durch das Freikaufen von unserer Schuld am Kreuz weiß Gott ganz genau, wer er da eingekauft hat, freikauft hat. Jeder Einzelne von uns kennt er und doch wird er die Mitarbeit von jedem Einzelnen von uns. Wenn Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn wir enttäuscht worden sind, werden wir vorsichtig. Wir öffnen uns nicht so schnell. Weil wir können ja wieder enttäuscht werden. Und einer, der mich enttäuscht hat, dem gebe ich sicher keinen wichtigen Auftrag, weil ich ihm nicht vertraue. Gott ist anders. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Mit dem sind Christen gemeint, wo Jesus nachfolgt. Aber wir kennen das, wir sind manchmal so hilflos, wir brauchen manchmal einen Hirte, der uns zeigt, wo es durchgeht. Und die Geschichte hat gezeigt, wie hilflos Christen waren. Schon bald nach dem Tod von Jesus ist die Verfolgung von Christen in Jerusalem ausgebrochen. Und Jesus hat dem Petrus seine Nachfolger anvertraut. Was hat Jesus dir anvertraut? Weißt du, für was Jesus dich brauchen wird? Weißt du, welchen Dienst Jesus mit dir wird aufbauen? Ich bin überzeugt, dass Jesus jeden einzelnen Christ wird brauchen und dass er jeden einzelnen Christ kann brauchen. Es ist nicht was ich für einen riesen Auftrag. Nicht jeder hat den Auftrag, eine Gemeinde zu führen oder zu leiten. Ich glaube, also mir ist immer nicht bewusst, dass es eine Gemeinde in der Schweiz gibt, die über zu viele Mitarbeiter durchklagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bis jetzt habe ich es noch nicht vernommen, dass ihr zu viel habt. In der Heilsarmee oder auch sonst in der Christenheit hat es früher mal den Spruch gegeben, jeder Christ ein Gitarrist. Um Lieder weiterzugeben. Ich weiß, dass das nie so wird sein, jeder Christ ein Gitarrist. Das wäre sicher auch nicht gut für manche Ohren, auch wenn ich spiele. Aber ich glaube ganz fest, dass jeder Christ ein Mitarbeiter ist. Es reimt sich nicht ganz so toll, aber es ist gleich wahr. Jeder Christ ist aufgefordert, ein Mitarbeiter von Jesus zu sein. Die Frage ist einfach, was ist deine Begabung? Gott hat jedem Einzelnen von uns Gaben mitgegeben. Jedem, ohne Ausnahme. Die Frage ist, was hast du? Kennst du deine Begabung? Und weißt du, wie du sie kannst einsetzen? Ich möchte dir Mut machen. Gang immer wieder ganz neu auf die Suche nach deinen Begabungen. Und wenn du keine hast oder keine findest, dann gang zu der Person, die dich kennt und frag sie, was habe ich für Begabungen. Ich bin überzeugt, eine findet man immer. Gott hat dir Gaben anvertraut. Gott hat dir vielleicht viel anvertraut und er lädt dich ein, das, was er dir anvertraut hat, einzusetzen für sein Reich. Die Frage ist, bist du parat, dass Gott mit dir Geschichte kann schreiben kann? Bist du parat, dich zu investieren in seine Arbeit? Und wenn es noch so eine kleine Begabung ist, eine hat jeder von uns mindestens. Auch diejenigen, die älter und schwächer geworden sind. Auch ihr habt Begabungen. Die Liebe baut auf. Die Liebe von Jesus wird den Dienst von uns als Christen, den Dienst von uns als Gemeinde aufbauen. Aber ganz Schluss ist da noch nicht. Etwas fehlt noch. Und als er zu ihm das gesagt hatte, sagte er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen ist und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Als Petrus ihn sah, sagte er zu Jesus, Herr, und was ist mit ihm? Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Das dritte Kennzeichen, das ich noch kurz möchte darauf eingehen, ist die Ausrichtung. Die Liebe von Jesus richtet aus. Petrus hat gerade einen Auftrag bekommen. Es war ein grosser Auftrag. Ich meine, wir wissen, er war manchmal ein bisschen aufbrausend, aber er war auch einer, der begeisterungsfähig war. Und er widmet sich schon ein Stück weit von Anfang an dieser Aufgabe, dem Auftrag, den er bekommen hat. Er dreht sich um, sieht ein paar Meter hinter ihm Johannes folgen. Vielleicht hätte Johannes das Gespräch mitbekommen. Nein, er hat es sicher mitbekommen, weil sonst hätte er es nicht aufschreiben können. Aber ihn schaut er gleich mit dem Hirtenblick an. Der Petrus schaut ihn an und fragt Jesus, was ist mit ihm? Was wird aus ihm? Und dann kommt die klare Antwort von Jesus, Petrus, es geht dich nicht an, was mit dem wird. Selbst wenn Johannes in 100 Jahren immer noch von jugendlicher Frische strotzt und Petrus vielleicht ein alter Mann ist und nicht mehr kann, das geht ihn nicht an. Petrus, dein Auftrag ist, folge du mir nach. Richte dich auf das Wesentliche, setze deine Priorität als allererstes in die Nachfolge. Und ich glaube, das ist so etwas wie eine Kernfrage. Jesus wird Kern von deinem Leben sein. Jesus wird der Kern von deiner Geschichte sein. Von dem, was du auf dieser Erde hinterlässt. Der Dienst kommt dann später. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kleine Büchli «Die Stimme des Königs» kennt. Ich habe es vor 6-7 Jahren geschenkt bekommen und ich finde es ein sehr lesenswertes Büchli. Es hat mich in meinem Gottesbild, oder so wie ich Gott sehe, schon ein bisschen geprägt und verändert. Es geht nämlich in dem Büchli um etwas ganz, ganz Entscheidendes. Gott will nicht, dass wir das für ihn abrackern. Dass wir knorzen und tun und machen, um für ihn anschaubar zu sein. Es geht darum, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Es geht darum, dass wir Nähe zu ihm suchen. Und mit ihm unterwegs sein. Jesus will nicht, dass wir uns abracken, dass wir verkrampfen im Krampfen, sondern er will mit uns zusammen leben. Er will mit uns zusammen sein. Jesus will mit mir und er will mit euch Gemeinschaft haben, zusammen unterwegs sein. Und dann, wenn das stimmt, wenn die Nachfolge stimmt, dann läuft ein Einsatz fast automatisch. Ich weiß nicht, ob euch der Unterschied in den Worten, wo Jesus zum Petrus gesagt hat, aufgefallen ist. Das erste Mal hat Jesus noch gesagt, folge mir nach. Und wo Jesus sich dann mit dem anderen beschäftigt hat, hat er nur gesagt, folge du mir nach. Der Satz ist der letzte Satz, wo Johannes aus dem Mund von Jesus überliefert hat. Und ich glaube, dass er deswegen noch mehr Gewicht hat. Am Ende setzt er quasi wie einen Staffelstab, wo er an Petrus weitergibt. Folge du mir nach. Du bist dran, es gilt dir. Die Liebe von Jesus richtet aus. Ich sollte meine Priorität richtig setzen, denn so komme ich ans Ziel. Dann können wir mit Gott leben und für ihn leben, wenn wir uns ausrichten. Jesus wird das Zentrum, wird jeden Bereich von unserem Leben ausrichten, ganz neu. Mitte sein. Und gleichzeitig Mitte sein und vorne dran stehen. Egal was mit mir, was mit dir im Leben ist, er wird dabei sein. Alles mit Jesus. Gott wird Geschichte schreiben. Und das eben auf eine dreifache Art, wo wirksam wird. Seine Liebe räumt auf. Hast du dir mal überlegt, wozu dein Leben wirklich gut ist? Wieso fällt mir jetzt das Blatt? So, Entschuldigung. Liebe räumt auf, wenn wir heute am Morgen mit einer unvergebenen Schuld vielleicht in den Gottesdienst gekommen sind, dann dürfen wir sie Jesus abgeben. Gib Jesus ab. Er wird bei dir putzen. Frühlingsputzen machen. Quasi eine Generalreinigung von Gott, wo einen neuen Glanz, eine neue Leichtigkeit in deinem Leben kann schaffen kann. Eine neue Fröhlichkeit, ein neues Leben mit ihm. Eine Liebe, die aufbaut. Gott wird mit dir Geschichte schreiben. Setz dich für ihn ein. Er braucht dich. Lass dich von ihm für seine Arbeit einspannen. Aber nicht ohne den dritten Punkt zu vernachlässigen, seine Liebe richtet aus. Und zwar auf persönliche Beziehung von uns zu unserem Heiland und Retter. Lassen wir uns einladen. Immer wieder neu, auch immer wieder neu ermutigen. Wenn wir merken, wir haben unsere Prioritäten ein bisschen verschoben, dürfen wir Jesus immer ganz neu in die Mitte von unserem Leben zurückholen. Wenn wir auf diese Art und Weise leben, wird Gott, wird Jesus Geschichte schreiben. Mit jedem Einzelnen von uns, mit uns in der FEG Männendorf. Amen. Wir wollen beten miteinander. Lieber Heiland Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir immer wieder neu zu dir dürfen kommen. Dass du immer wieder Vergebung für uns hast. Und ich danke dir, dass wir miteinander Geschwister sein dürfen, die so viele Begabungen haben, die wir für dein Reich dürfen einsetzen dürfen. Danke machst du uns Mut, dass wir zuversichtlich und miteinander vorwärts gehen. Amen.